Liebe Fans der Freiwilligen Filmkontrolle, mein Name ist Jan Jekal. Ich moderiere jede Woche den Musikpodcast vom Rolling Stone, Rolling Stone Weekly. Jeden Freitag bespreche ich mit Mike Brüggemeier und Birgit Fuß ein neues Album und die Musiknews der Woche. Wenn das für euch interessant klingt, hört gerne mal rein. Rolling Stone Weekly, überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit Sassan und Arne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Arne Villander und ich besprechen in dieser Ausgabe Sly, eine Dokumentation über das Leben Sylvester Stallones, zu sehen auf Netflix. Ja, Arne, ich freue mich immer am meisten, wenn ich Frank Stallone sehe, den Bruder. Den kannte man aus den 80ern von den Rambo-Soundtracks. Er durfte immer singen, er war ja auch Sänger. Frank Stallone hat unter anderem zu Jerry Goldsmith Rambo-Titelmelodie It's a Long Road den Text und den Gesang zu beigesteuert. Und dieser Film Sly ist ja gewisserweise auch ein Familienfilm, weil er vor allen Dingen Familienprobleme auch erzählt und unter anderem auch beleuchtet, dass Frank Stallones Karriere vorbei gewesen ist, als Sylvester Stallone selber durchgestartet hat. Ich möchte nochmal daran erinnern, welche tolle Kampagne Frank Stallone vor so 7, 8 Jahren gefahren hat, als er empört darüber gewesen ist, dass Sylvester Stallone für Creed nicht den Nebendarsteller-Oscar bekommen hat. Er hat Rocky Balboa da wieder verkörpert und es war, glaube ich, das erste Mal, dass jemand für die Darstellung einer Rolle zum zweiten Mal nominiert wurde, nach der ersten Nominierung 1976. Und da hat Frank Stallone ist völlig an die Decke gegangen und meinte, wieso gewinnt denn dieser blöde Mark Rylance, eine Meinung, die ich übrigens teile.
Frank Stallone habe ich auch gern gesehen. Ich wusste nicht, dass er Sänger ist oder war und sogar Komponist, wenn ich es recht verstanden habe.
Ja, also der komponiert auch selber. Also ja. Die Rambo-Musik war von Jerry Goldsmith, aber da hat er so den Text und Gesang gemacht. Aber der macht tatsächlich auch so nette, ein Song heißt auch Peace in Our Life, das kommt dann so zum Abspann von Rambo-Filmen, was ein bisschen absurd ist, weil die späteren Rambo-Filme hatten ja immer, ich will nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber haben ja immer mit der Frage halt irgendwie gespielt, ob Gewalt gerechtfertigt ist, um Gewalt zu beenden. Ne? Und wenn dann der Rambo-Wunsch Peace in Your Life dann am Ende kommt, nach einer sehr großen Ballerorgie, ist es mindestens zweifelhaft.
Ja, möglicherweise auch Ironie, wobei weder Frank noch Sylvester Stallone ironische Menschen sind. Aber der Reihe nach. Dieser Film ist von Tom Simney inszeniert, ein Fotograf und Filmemacher, der in den letzten Jahren viel mit Bruce Springsteen zusammengearbeitet hat, der Springsteen und Broadway gemacht hat und den Film zu Letter to You, der die Arbeit der E Street Band an dieser Platte 2018/19 dokumentiert. Man merkt bei Sly, dass es sich um eine Auftragsarbeit handelt. Stallone spricht hier sehr gern über sich selbst, über seine Arbeit am Drehbuch, immer wieder über seinen Vater, die prägende Figur für beide. Also ein gewalttätiger, grimmiger Vater, der die beiden Jungs das Fürchten lehrte in den späten 40er, 50er Jahren, der später auch im ersten Film Stallones, einem Stummfilm, den er Anfang der 70er Jahre inszeniert hat, einem Western, vorkommt.
Das übrigens, entschuldige, dass ich unterbreche, der Film hieß Horses und er hat ja wirklich eine begnadete Geschichte. Ein Cowboy und ein Indigener wachen 100 Jahre später wieder auf und bekriegen sich erneut. Ja. Das ist doch eine tolle Story.
Ja. Allerdings eben stumm inszeniert, weil kaum Geld vorhanden war, auch dilettantisch inszeniert. Aber man sieht hier Ausschnitte aus diesem Film. Und bemerkenswert ist, dass der Vater, glaube ich, den Sheriff da spielt, der die Jungs am Ende aufknüpft oder erschießt. Oder erst aufknüpft und dann noch erschießt. Also sozusagen eine negative Hommage an den Vater oder wie sagt man, ein Denkmal für seinen Vater. Man sieht später Aufnahmen aus dem Krankenzimmer vom Sterbebett des Vaters. Frank hatte Silvester gesagt, dass der Vater im Sterben liegt und dass Silvester seinen Vater schon lange nicht mehr besucht hat. Am Ende hat er ihn besucht und das ist vielleicht die anrührendste und bizarrste Passage des Films. Sylvester Stallone erinnert sich daran, dass sein Vater ihm sagte, sein Vater, der Grimmige, der Mann, der zum Fürchten war, werde ein netter Mensch, du musst die Menschen lieben. Das waren die letzten Worte, die der Vater an Sylvester richtete. Sylvester musste dann lachen und sein Vater musste auch lachen.
Das ist ja, er hat ja auch an anderer Stelle gesagt, mein Vater war Rambo. Also ja. Die Gewalt, es gibt ja diese Szene, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, aus Rambo 1, in der Stallone durch den Wald rennt mit seinem Messer und dann völlig die Nerven verliert oder nicht weiß, wer noch Feind ist oder wer Unbeteiligter ist und dann einen Jungen mit dem Messer auch bedroht. Er hat gesagt, mein Vater war Rambo. Und es gibt ja diese Szene, von der ich nichts wusste, von der es auch Filmarchivmaterial gibt, bei der die beiden bei einem Polospiel mitmachen und der Vater ihn vom Pferd stößt, um zu gewinnen. Und diese sehr peinlich berührte Pressekonferenz, in der die Wut Stallone ins Gesicht geschrieben steht, aber er sich nicht traut, seinen Vater da öffentlich zu demütigen und zu sagen, was soll das denn eigentlich? Ne? Ich finde, dass, also es gibt viele Dinge, die mich an dieser Dokumentation stören, die natürlich damit zu tun haben, dass er die selber co-produziert hat, dass sehr, sehr viele Probleme, die er mit Menschen hatte und seine Allüren eigentlich relativ wenig vorkommen und stattdessen die Erziehung durch die Eltern, er ist auch Scheidungskind, so ein bisschen wie ein Schutzschild aufgebaut wird, um viele Dinge zu rechtfertigen. Das mag theoretisch auch begründet sein, ist aber vielleicht nicht unbedingt die einzige Story, die ich gerne gesehen hätte und sie nimmt auch noch sehr, sehr großen Raum ein. Vielleicht können wir nochmal chronologisch mal durchgehen, welche Filme nach Horses gekommen sind. Dann kam ein Film, für den man auch Tarantino interviewt hat, sieht auch nach einem neuen Interview aus, Brooklyn Blues. Ein Film, den Tarantino sehr schätzt, weil er halt die Figur des Rockies dort in Ansätzen schon angelegt sei. Er verteidigt Stallone ja auch als Drehbuchschreiber. Also mir war Stallone, ich wusste, dass er selber inszeniert und selber Drehbücher schreibt. Ich wusste jetzt nicht, dass er so eine gute Edelfeder gewesen ist. Aber ich komme noch mal kurz darüber, haben wir in der Tarantino-Folge über sein Buch Cinema Speculation schon gesprochen, noch mal kurz auf Rocky 2 zurück, den Tarantino ja so über alles lobt und das als so eine Allegorie auf Stallones Starleben selber bezeichnet hat. Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde Rocky 2 einfach nicht gut. Rocky 2 ist wie Rocky 1, nur da fängt er jetzt immer an Huhn.
Ja, Tarantinos These ist, dass in Rocky 2 Stallone nicht nur Rocky ist, sondern auch Apollo Creed, also seine eigene Geschichte erzählt, was unschwer zu erkennen ist. Ich dachte beim Wiedersehen des Films vor einer Weile, und das war noch vor Cinema Speculation auch, dass das hier sozusagen doppelter Spiegel ist. Mag den Film auch viel weniger als den ersten Rocky, den eigentlichen Rocky. Stallone erzählt hier genau die Genese des Drehbuchs, wie er diese Figur erfunden hat, wie er Talia Shire entdeckt hat und wie er die Szenen entworfen hat. Auch hier kommt wieder der Vater vor, also der väterliche Mentor, der ihn 10 Jahre nicht beachtet hat. Ist sein Vater und die Szene, in der er den Mentor zunächst ablehnt als Trainer, da erklärt er genau, wie er sich in Rage gebracht hat, wie er so wütend geworden ist und dass er diese Szene improvisiert hat. Wie er überhaupt sehr oft sagt, dass er entweder das Drehbuch umgeschrieben hat, zusätzliche Dialoge, zusätzliche Szenen hineingeschrieben hat oder sich an das Drehbuch nicht gehalten hat und improvisiert hat und Dialoge erfunden hat. Es ist natürlich zum Teil auch Selbstlob. Zum Teil merkt man aber, wie entschieden er an den Drehbüchern arbeitet und Szenen inszeniert. Zum Beispiel die Eisbahn mit Talia Shire in dem Rocky-Film, die leere Eisbahn. Sie läuft Schlittschuh und er geht neben ihr her. Da waren 300 Statisten vorgesehen, die gestrichen wurden. Also war eine leere Eishalle. Und die Szene ist deshalb eben so gut, weil sie auf der leeren Eisfläche stattfindet, statt unter 300 anderen, was man aus zum Beispiel aus Love Story kennt. Und das sind eben schöne Einblicke. So sehr ich den Film insgesamt tendenziös finde und eine Selbstfeier Stallones, so schön finde ich seine Erklärung zu seiner zunächst nicht stattfindenden Karriere als Schauspieler, seine Erinnerung an die Kindheit. Er war Polospieler, sein Vater hatte ihm in Maryland immer billige Pferde, so für $35, die zum Teil krank waren, also so Gäule geschenkt. Und er war so ein begeisterter Reiter und auch fast professioneller Polospieler, sehr erfolgreich darin, bis er dann damit aufhörte. Dann auch die Transformation zu dem Muskel Rambo. Der hat ja seine Gestalt geändert, wurde dann Actionstar neben Schwarzenegger, der natürlich auch zu Wort kommt und wieder die Geschichte erzählt, die man schon aus dem Dokumentarfilm über Schwarzenegger kennt.
Also das dürfte eine Koop-Arbeit gewesen sein, ja, oder? Weil ich meine, das war bestimmt zur selben Zeit gedreht und dann hat man wahrscheinlich zu beiden gesagt, sagte bitte was übereinander auch. Ja. Das Erstaunliche ist ja in der Schwarzenegger-Dokumentation, was ja wirklich sehr, sehr bemerkenswert ist, lobt ja Stallone Schwarzenegger als die Nummer 1. Er sei die Nummer 1 gewesen, er nur die Nummer 2. Diesmal klingt es fast ein bisschen andersrum. Diesmal lobt Arnold den Sly. Sind ja beides auch Juli-Kinder, beides Sommerkinder. Da kann man ja irgendwie später auch versöhnen. Das passt auch. Aber ich glaube, man darf eins nicht vergessen. Der 80er-Jahre-Superstar, das war nicht Schwarzenegger, das war Stallone. Stallone hatte in den 80er-Jahren 2 Rocky-Filme und 3 Rambo-Filme und das hat gereicht. Diese 5 Filme haben eigentlich Box-Office-mäßig fast alles platt gemacht, was Schwarzenegger in den 80er-Jahren gemacht hat. Die erfolgreichsten Schwarzenegger-Filme der 80er-Jahre waren Conan, der Barbar, 82. Bei weitem nicht so erfolgreich wie Rambo und Rocky, die im selben Jahr anliefen. Dann hatte er noch halbe Hits mit Predator oder Predator, wie wir sagen würden, Running Man und wahrscheinlich hier und Twins. Ja. Ne? Das waren so die Größe. Also Jagd auf Roter Oktober und so. Nee, das war nicht hier. Ich meine hier Raw Deal und dieser andere Moskau-Film. Die waren gar nicht so erfolgreich. Also Stallone war schon der viel größere 80er-Jahre-Held als Schwarzenegger. Aber man darf eins nicht vergessen, noch das macht die Doku so ein bisschen schräg, ist, wenn ja fast nur die Hits präsentiert. Also er sagt einmal, welchen Film bereuen sie gedreht, dann sagt er Stopp oder meine Mami schießt. Wobei, ich habe den nie gesehen und die Ausschnitte, die dort gezeigt werden, da sieht er wirklich sehr lustig aus, finde ich, in seiner Mimik. Aber man darf eins nicht vergessen. In den 90ern hatte Stallone wiederum überhaupt keine großen Hits, bis auf Cliffhanger. So, vielleicht noch irgendwie den Demolition Man oder Judge Dredd, glaube ich, auch nicht. Aber Stallone hatte streng genommen nur 10 erfolgreiche Jahre. Und die waren zwischen 76 und 86. Die begannen mit Rocky und die endeten mit Rocky 4. Dazwischen lagen die Rambo-Filme und so weiter. Auch hier Nighthawks, der wird zum Beispiel gar nicht gezeigt, mit Rutger Hauer, Fist, Paradise Alley. Das waren alles keine Hits. Und das Erstaunliche ist, auch mit der Transformation des Körpers, ne, diesen körperlichen Höhepunkt, den er 85, 86 hatte, da ließ der Erfolg eigentlich schon nach. Also Cobra, City Cobra, wie er auf Deutsch heißt, war ein Flop, der lief schon nicht gut. Es ging also wirklich nur um 10 Jahre. Und das Erstaunliche ist, dass die ganzen Allüren, die leider nicht zur Sprache kommen, den Terror, den er am Set verbreitet hat, dass niemand ihn ansprechen durfte, dass das überhaupt also eher so nonchalant irgendwie so einen Raum einnimmt oder gar nicht so wirklich erklärt wird oder damit erklärt wird, dass er eine harte Erziehung gehabt hat. Ich glaube, wenn Stallone seine Karriere ab 86 erst begonnen hätte, dann wäre der kein Superstar mehr geworden.
Aber ich lasse ja auf Cliffhanger nichts kommen. Film von 1993, glaube ich, von Rennie Harlin.
Ja. Aber ich finde zum Beispiel auch gut, weil du ja gesagt hast, dass er die Skript so umgeschrieben hat und so. Klar, vielleicht hatte er Dollarzeichen in den Augen und wollte deshalb nicht, dass seine Helden sterben. Aber er hat ja wirklich zweimal verhindert, dass John Rambo stirbt. Einmal in Rambo 1, als er eben nicht am Ende von Colonel Troutman erschossen wird. Und dann in Rambo 4, als er auf die Veranda zurückkehrt. Das ist irgendwie ziemlich gut erzählt. Dann setzt er sich ja angeblich tödlich verletzt in seinen Schaukelstuhl, so Porch-mäßig. und wippelt da so ein bisschen rum. Und dann hat er gesagt, ein extra Computereffekt verhindert, dass der Stuhl am Ende aufhört zu wippen, sondern sich noch so ein bisschen weiter bewegt, damit es noch eine Fortsetzung gehen kann. Und er hat gesagt, meine Helden, ich will was Optimistisches machen, meine Helden sollen weiterleben. Jedes Jahr begehen 20.000 Veteranen Selbstmord. Warum soll denn John Rambo, der Vietnam-Veteran, deswegen sterben? Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich finde, das ist eine gute Erklärung.
Ja. Ja, ich finde das auch plausibel. Auch letztlich nicht, wie soll man sagen, es ist nicht das Ende ist nicht das Entscheidende an dem ersten Rambo-Film, der ja First Blood heißt. Mhm. Stallone ist in diesem Rambo-Film ja nicht der Rambo aus Rambo 2. Meistens wird dieser Rambo 2 aufgerufen, der ja der prototypische 80er Jahre Actionfilm war. Super erfolgreich und natürlich umstritten als faschistoid, revanchistisch und dergleichen. Aber First Blood ist dann ein sehr guter Film, der das Motiv des Kriegsveteranen, übrigens ähnlich wie in Bruce Springsteens Born in the USA, zeigt, der keine Arbeit findet, der eine Art Landstreicher ist, die von den Polizeibehörden unerwünscht ist und bei den Stadtvätern und der also ein verzweifelter Loner ist.
Mhm. Vielleicht können wir nochmal über Copland sprechen, der so als gewisserweise als 90er Jahre Comeback Stallones gedacht gewesen ist. Stallone erzählt ja von dieser auch wirklich sehr eindringlichen Szene, als er improvisiert und De Niro versucht er herauszufordern, um ihm zu zeigen, dass er ein Star ist. James Mangold hatte ja vorher schon, er hat ja große Zweifel gehabt, Stallone zu besetzen und hatte Angst, dass er den Film an sich reißen würde und im Ensemble sich nicht integrieren könnte. Stallone hat also dann bereitwillig zugenommen und hat auch bereitwillig sich zurückgehalten, aber die Erzählung über diesen Film, die in dieser Dokumentation übrig bleibt, ist ja eigentlich die, dass es heißt, Mangold hat Stallone in Copland nicht vertraut. Er wollte ihm nicht viele Dialoge geben, weil er ihm nicht zugetraut hat, das zu meistern. Und Stallone hätte sich über die Wörter dann versuchen, behaupten zu müssen. Wie siehst du das?
Ja, aber das Schweigen oder die Schweigsamkeit und das Grüblerische dieses Mannes, dieses Polizisten, macht diese Figur ja aus. Ich finde sogar, dass Stallone hier einen Oscar hätte gewinnen sollen. De Niro ist natürlich auch sehr gut. Er hat eine verhältnismäßig kleine Rolle wie auch Harvey Keitel. Man sieht hier eine Brüllszene, in der De Niro Stallone heruntermacht. Und da hat Stallone angeblich darum gebeten, dass Robert De Niro ihn noch härter anfasst und noch mehr heruntermacht und noch mehr anbrüllt. Bei dem Ausschnitt, den man da sieht, also Simny schneidet immer gleich die Ausschnitte hinein. Man hört dann die Dialoge, man sieht die Szenen, von denen Stallone redet. Da sieht man, dass De Niro für seine Verhältnisse sehr, sehr aus sich herausgeht und fulminant Stallone herunterputzt. Und das finde ich immer schön, wenn etwas geschildert wird und man sofort die Szene sieht und den Dialog hört und dass er also nachvollziehen kann, was gesagt wird. Ne? Und natürlich ist es so, Stallone sagt natürlich nur das, von dem er weiß, dass er es beweisen kann, weil es die Szene gibt. Ne? Und aber zum Beispiel, dass er Rocky geschrieben hat mit Terry Malloy, das ist Marlon Brando in On the Waterfront. Ich habe niemals daran gedacht, obwohl ich On the Waterfront von Elia Kazan liebe und den Film bestimmt 10-mal gesehen habe. Terry Malloy ist ein ehemaliger Boxer, der es nicht geschafft hat. Und der es seinem Bruder zum Vorwurf macht. I could have been a contender. So, der ist eigentlich das Vorbild für Rocky.
Ich frage mich die ganze Zeit, was der Grund gewesen ist für diesen Film, dass der jetzt entsteht. Stallone sagt ja zu Beginn der Dokumentation, wenn alles gut läuft, habe ich noch 20 Jahre. Das ist eine sehr gute Schätzung, die ein Mann getroffen hat, der 76 ist. Er sagt ja diesen sehr schönen Satz, ab dem Leben bis zum Alter von ungefähr 40 ist das ganze Leben eine Addition. Danach wird daraus nur noch eine Subtraktion. Kinder ziehen aus, man wird einsamer, Freunde sterben, vielleicht bleiben auch die Rollenangebote aus. Er verknüpft das ja so ein bisschen, es ist ja so ein Umzugsfilm auch, der entsteht. Ne? Der Umzug von Los Angeles nach New York. Ich habe mich trotzdem die ganze Zeit gefragt, was Stallone eigentlich, also geht es darum, sein Erbe nochmal da darzulegen, sein künstlerisches Erbe, weil dass er nicht der tumbe Boxer oder der tumbe Shooter ist, sondern dass er irgendwie gut malen kann und Drehbücher schreiben kann und Oscar-Preisträger ist, das war ja eigentlich schon vorher klar, oder?
Mhm. Ja, nun, aber er spürt natürlich, dass es Vorbehalte gibt oder dass er nicht in die nicht in die Ruhmeshalle eingeht. Also natürlich in die Erfolgshalle als einer der großen Hollywood-Produzenten. Das sagen auch einige der gar nicht so vielen Zeugen, die da aufgerufen werden. Schwarzenegger natürlich, ne? Also eine der mächtigsten Figuren Hollywoods in den 80er Jahren, das weiß ja jeder. So, aber er möchte ins Pantheon, er möchte als Regisseur anerkannt werden, möchte als Autor anerkannt werden und vielleicht am wenigsten als Schauspieler, aber das auch. Und er ist natürlich enorm ehrgeizig und ehrpusselig. Jetzt fällt mir noch eine Szene ein, die auch sehr anrührend ist und sehr bezeichnend. Stallone spricht von einem seiner liebsten Filme oder vielleicht seinem liebsten Film, Der Löwe im Winter, mit Peter O'Toole und Anthony Hopkins. Und man sieht auch da einen Ausschnitt. Und das ist müsste der eigentliche Titel dieses Films über Stallone sein, Der Löwe im Winter. Und das ist ein Historienfilm aus den 70er Jahren und mit den großen britischen, irischen Schauspielern, Shakespeare-Darstellern. Und das zeigt, wohin Stallone eigentlich gehen wollte mit seiner Kunst und mit seinem Schauspiel, die großen britischen Mimen. Und das ist für ihn zwar unmöglich, aber dass er dieses Vorbild hat, einen solchen Historienschinken, das ist doch eindrucksvoll.
Ja, finde ich auch. Ich muss mal dran denken, Orson Welles hat doch mal gesagt, auf die Frage hin, ob man irgendwie arm geboren sein muss oder ein Trauma erlebt haben muss, um ein großer Künstler zu werden. Da hat er gesagt, das ist totaler Quatsch. Aber wenn man so Sachen sieht wie Sylvester Stallone, und das hast du ja wirklich sehr oft in Biografien, dass es um unterdrückte Kinder geht, die um Anerkennung gekämpft haben, die sie eigentlich nie bekommen haben, und aus diesem Motor heraus halt irgendwie so große Menschen wurden. Ich finde das immer so, ich weiß nicht, das ist immer so traurig, ne? Weil ich weiß nicht, wie oft das vorkommen muss, dass man so aufwachsen muss, um diesen Antrieb zu entwickeln, etwas sehr Großes aus sich zu machen, oder ob man nicht einfach, ja, weiß nicht, man muss ja nicht ein Nepo-Baby sein, aber dass man halt irgendwie auch ganz normal aufwachsen kann. Das würde mich mal interessieren.
Ja, also Orson Welles wurde reich geboren oder jedenfalls in wohlhabenden Verhältnissen und musste sich nie um seine, nie sorgen. Beste Erziehung, Internat, beste Bildung. Und Stallone ist natürlich ein Self-Made-Man, auch insofern, als er sich die Bildung, also er ist ein Autodidakt eigentlich. Er erzählt auch fast gar nichts von der Schule. Auch da wurde er wahrscheinlich für tump gehalten. Wie auch am Anfang seiner Schauspielkarriere wurde man als Schläger besetzt, dann die Lähmung seiner Lippe, ein Geburtsfehler und die hängenden Augenlider. Und dabei aber finde ich ein ganz schöner junger Mann, ja. mit Pomade im Haar und eigentlich so ein 50er-Jahre-Typ, also Rebel Without a Cause. Und so wurde er in dem Film, den du erwähnt hast, Brooklyn Blues, The Lords of Flatbush, den Tarantino so mag, auch besetzt. Ne? Und das war schon die Vorstudie für die Rocky-Rolle.
Ich finde es ja toll, dass er sagt, es gibt im Grunde genommen nur zwei Menschen auf der Welt, Leute wie Rambo und wie Rocky. Der eine, der alle Menschen gerne umarmen würde, nämlich Rocky Balboa. Und den Menschen, der am liebsten alleine wäre und Abstand gewinnen würde von den Menschen, nämlich John Rambo.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch die Dichotomie bei Stallone selbst und in Stallones Leben. Also man spürt hier die Einsamkeit. Er spricht auch davon, dass durchaus auch von den Fehlern, also von, dass er für die Kinder nicht da war, dass er für die Frauen nicht da war in jener Zeit, weil er Produzent war und Regisseur und Schauspieler. Und jetzt blickt er zurück und mit einer gewissen Reue. Ne? Also, dass er viel versäumt hat. Er sagt auch, und das ist wahrscheinlich so, wenn man Mitte 70 ist, dass alles so schnell ging und dass man nichts zurückholen kann. Ja. Und dass er, und man weiß eben nicht, was soll er in seinem Alter noch spielen. Ne? Die Kraft hat nachgelassen, hat dann bei diesem Film der Expendables hat er sich übernommen und hat alle Action-Szenen selbst gedreht, hat sich schwer verletzt, ich glaube am Rücken, und lag dann lange im Krankenhaus. Und er sagt, dass die Gesundheit nie zurückgekommen ist. Also er konnte nicht wieder hergestellt werden. Und dass er seitdem so etwas nicht mehr machen kann, er versteht sich natürlich, er ist 76 Jahre alt, das sowieso. Aber er bedauert natürlich, dass er jetzt so gebrechlich ist. Und man kann sich auch nicht vorstellen, also sicher kann er keinen Boxer verkörpern mit 76 Jahren. Also mit Muhammad Ali ist, glaube ich, stand mit 44 oder 45 Jahren noch im Ring, aber nicht mit 76 Jahren gibt es keinen Boxer.
Ja. Ja, nun haben wir eine Schwarzenegger-Doku gehabt, eine Stallone-Doku. Eigentlich hätte noch eine Bruce Willis-Doku kommen müssen, aber die wird es wahrscheinlich nicht geben aufgrund seiner Aphasie. Ansonsten, ja, es war ein interessanter Film. Ich habe, wie gesagt, mir noch gewünscht, dass ein bisschen mehr Schattenseiten, die nicht mit dem Vater zu tun haben, sondern mit seiner egomanischen Persönlichkeit, beleuchtet werden würden. Ansonsten war der Film aber in Ordnung.
Ja, insofern... Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss.